Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film und Fressen. Heute fahren wir raus aus der Stadt und rein in die kalifornischen Weinberge und sind schon mittendrin in einer Männerfreundschaft, einem Roadtrip, der irgendwo zwischen Reben und Reue festhängt. Wir sprechen heute über Sideways, einen Film, den ich persönlich zum ersten Mal gesehen habe, der sich dann auch so auf leisen Sohlen irgendwo hinbewegt und sehr viel über Wein erzählt. Aber nicht nur, sondern auch, was man vielleicht so beim Wein trinken, mit Wein trinken, verdrängt, ja. Ich bin gespannt, vor allem, hallo Daniel, dich darf ich natürlich nicht vergessen, auch in meiner Begrüßung. Ich bin gespannt, wann du den Film das erste Mal gesehen hast und vielleicht auch, ob du ein Glas Pinot getrunken hast, der, ja, sage ich mal, auch eine Hauptrolle in diesem Film spielt.
Schönen guten Abend, Johannes. Vielen Dank für deine Einleitung wieder. Ja, ich habe den Film vor vielen Jahren gesehen, inzwischen vor 10 Jahren schon mal, fand den damals, glaube ich, ganz gut und habe den aber dann auch wieder aus den Augen verloren. Und zwar auch deswegen, weil ich gar nicht so der Weintrinker bin. Also ich trinke verhältnismäßig wenig Alkohol vermutlich und bin auch kein ausgewiesener Weinkenner, obwohl ich ab und an natürlich auch mal einen Rotwein trinke oder im Sommer auch mal einen Weißwein. Ich habe dazu keinen speziellen Wein verkostet, aber ich finde eben auch, und das werden wir sicherlich gleich besprechen bei dem Film, dass das eben ein guter Einführungsfilm ist in das Thema Wein, wie du gesagt hast. Mich würde aber doch interessieren, wie du den Film jetzt mit welcher Erwartung angeschaut hast und was du gedacht hast, weil von uns beiden, das muss man ja wohl wirklich sagen, bist du auf jeden Fall der Weinexperte, der Wein und auch ein Weinkenner kannst dazu sicherlich fundierter zu der Geschmacksauswahl aus den Weinsorten, die da vorkommen, etwas beitragen und da eine Meinung zu äußern, die Hand und Fuß hat.
So viel Lobhudelei, mein Lieber. Also ich bin kein Wein.
Also muss halt nicht mal sein, das stimmt ja schon.
Also ich sage immer, ich bin kein Weinkenner, ich bin ein Weintrinker, aber vielleicht hängt das auch dann nah beieinander, denn man muss einfach auch Weine trinken, um irgendwie so ein bisschen was einzuordnen. Ich bin tatsächlich nicht derjenige, der gerne viel über Wein und Herkunft erzählt, wenn man ihn trinkt, sondern ich finde immer, ein Wein muss einfach dazu passen, zur Situation, zur Stimmung, auch vor allem, weil ich Wein zum Essen gerne trinke, einfach auch zum Essen, ein Essensbegleiter sein. Und da stimme ich dir völlig zu, da habe ich ein Gespür. Das ist vielleicht auch so eine Intuition, wie wir beim letzten Film drüber gesprochen haben. Kann man denn so eine Intuition haben, auch wenn man was nicht getrunken hat? Ich versuche immer, Weine gedanklich zu erschmecken und tatsächlich treffe ich da auch meistens. Ja, ich habe natürlich so ein bisschen drüber gelesen, um was geht's in diesem Film, weil ich ihn ja nicht kannte. Du hast ihn ja vorgeschlagen und habe dann gesehen, ja, es ist irgendwie ein Road-Movie. Was erwartet man von so einem Road-Movie? Ja, eigentlich alles. Von Witz, von bisschen Komödie, aber natürlich auch eine melancholische Stimmung. Das zeichnet ja diese amerikanischen Road-Movies aus. Und genau das hat es auch gebracht. Ich war gespannt, wie es um Wein geht oder um welche Weine es auch geht. Hab ja natürlich auch gesehen, es spielt, da komme ich natürlich dann auch gleich nochmal dazu, den Film ein bisschen zusammenzufassen. Es spielt in Kalifornien und dann ist man natürlich im Valley und das sind genau eigentlich die Weine, die ich gar nicht so trinke. Ich bin jemand, der sehr stark auf deutsche Weine fokussiert ist. Und zwar, weil ich sag, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ich meine, das Schlechte kann auch so nahe liegen. Man muss halt einfach probieren und gucken, was einem schmeckt und passt. Der Geschmack zählt. Aber es gibt einfach noch so viele Weine hier in Deutschland, die ich gar nicht probiert habe. Die ganzen Weinbauregionen bin ich sicherlich schon mal durch, aber nicht die Winzer, die dort existieren. Und man darf nicht vergessen, dass es auch immer wärmer in Deutschland wird und somit werden die Weine, gerade die Rotweine, waren schon immer gut, meiner Meinung nach. Die werden aber jetzt auch noch besser durch die durch die Wärme, durch die Klimaveränderung und können locker mitstinken mit Italienern und Franzosen. Natürlich auf ihre eigene Art und Weise. Ja. Und so ist es auch so ein bisschen in diesem Film. Dieser Film erzählt, Sideways erzählt so die Geschichte zweier Männer, wie sie, wie ich gerade gesagt habe, mit den Weinen nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber beide vereint etwas, nämlich sie sind an einem Punkt im Leben, da stehen sie gerade, wo es ja, wo eigentlich nichts einfach ist. Der eine, Miles, ist ein frustrierter Lehrer, wie man später auch erfährt, weil irgendwie hat er direkt so diese Aura eines Autors aufgestempelt bekommen. Aber er ist halt gescheitert, ja. Das merkt man auch im Film. Sein Roman soll veröffentlicht werden, wird aber irgendwie trotzdem nicht veröffentlicht. Er ist geschieden, er ist sensibel, zynisch, hat auch einen psychischen Knacks, nimmt Tabletten und flüchtet sich eben in diese Geschichte, die er schreibt und vor allem auch in Wein und ganz besonders in Pinot Noir. Und dann haben wir den Jack, seinen besten Freund aus College-Zeiten. Der ist ein Schauspieler, aber ein sehr gealterter, überdrehter Schauspieler, der sich immer noch an seiner einzigsten Rolle, der Doktorrolle in einer Serie so ein bisschen hochzieht und auch gerne dann da erkannt wird darin. Der mogelt sich mit seinem Charme durch, das merkt man auch während des gesamten Films und er steht kurz vor der Hochzeit. Ja, aber er will sich noch einmal spüren oder auch vielleicht besser spüren lassen. Man könnte auch sagen, er will noch einmal so richtig schön die Sau rauslassen und seine Hörner abstoßen. Die beiden machen einen einwöchigen Trip durch Kaliforniens Rally, durch Kaliforniens Weinland. Das ist quasi so der Junggesellenabschied, aber er ist natürlich jetzt nicht nur ein Tag, wie man das vielleicht heutzutage kennt, sondern sie hauen gleich eine Woche raus, wollen golfen, wollen Wein trinken, wollen sich's einfach gut gehen lassen, offiziell auch, um zu verkosten, zu entspannen und inoffiziell merkt man gleich, dass Jack doch noch ein bisschen mehr vorhat, wie eben schon gesagt, er will noch einmal so richtig die Sau rauslassen, die Hörner abstoßen, nochmal, ein bisschen außerehelichen Sex genießen, könnte man ja auch mal noch genauso formulieren, wie er dann auch unterwegs ist. Und der Miles hadert halt komplett mit sich selbst, ja, das ist das Spannende. Auf dieser Reise treffen sie dann auch auf zwei Frauen, logischerweise irgendwann, weil Jack nichts anbrennen lässt. Er versucht immer irgendwo da eine Frau an Land zu ziehen. In dem Fall ist das Maya und Stephanie. Maya, die auf Miles fixiert ist, weil Miles ja schon öfter dort in diesem Weinland unterwegs war, Maya kennt. Und ja, so nimmt eins das andere. Man trifft sich, man bandelt miteinander an, Maya und Miles auf eine ganz andere, sensible, auch intellektuelle Art und Weise, sehr stark dann auch auf das Thema Roman, Wein gepolt und Stephanie mit Jack, da geht's gleich zur Sache, egal wo, man hört es und man sieht es auch im Film und das Spannende ist halt, wie sich das so entwickelt, weil Jack natürlich nicht die Wahrheit spricht, sondern sich in Lügen verstrickt und Miles irgendwann leider Gottes aus Versehen die Wahrheit rausrückt, als er mit Maya einen wunderschönen Tag verlebt. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Es wird dann ziemlich chaotisch, ja auch ein bisschen traurig, gewaltvoll und man spürt, dass Sideways eben nicht nur ein Film über Wein ist, sondern eben auch ein Film über das Leben zwischen diesen Schlücken und man merkt einfach, es geht um Gespräche, die man vielleicht nicht zu Ende führt, die versanden, die Wahrheiten oder Unwahrheiten, die man ausspricht. Und es ist ja ganz interessant mitzuerleben, wie sich diese Geschichte so entspinnt und man eigentlich ganz gespannt ist, was als nächstes passiert.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Wieder eine gute Einführung in das Filmthema. Ich fand es spannend, dass du auch am Anfang gesagt hast, also das Kalifornische, wo sie unterwegs sind, das ist eben nicht die Weine, die du normalerweise trinkst, weil du aus der Region, deutscher Raum, würde ich jetzt mal so sagen, deutsche Region, deine Weine raussuchst. Das finde ich gerade bei dem Film, aber auf der anderen Seite auch eigentlich ganz schön, dass er eben als amerikanischer Film jetzt mal nicht diese Fokus auf die französischen Weine immer hat oder auf die tollen europäischen Weine, ja, oder auch auf die deutschen Weine, wo man ja hört, irgendwie, da werden die deutschen Flaschen in China irgendwie für Tausende von Euro gehandelt, sondern man bleibt eben auch für einen amerikanischen Film in der amerikanischen Region und fährt eben durch Kalifornien und wir bekommen so als Europäer auch mal einen Einblick da rein, dass eben die auch die amerikanische Weinkultur nicht nur so eine Fast-Drink-Junk-Drink-Kultur ist, sondern dass da wirklich auch mit Liebe und Handwerk und Verständnis Weinbau betrieben wird und ja, gute Weine entwickelt werden oder eine Weinkenner-Szene vorhanden ist. Und ja, was du erzählt hast, dieser Roadtrip der beiden Männer, Miles und Jack, das ist ja der Junggesellenabschied, die Junggesellenreise von Jack. Und das Spannende ist, finde ich auch, dass diese Reise von Miles, dem verkannten Autor, dem ganz klar depressiven, auch in Behandlung sich befindenden Lehrer, geplant worden ist, und zwar explizit als Weintour. Also Jack weiß das noch nicht, aber Miles ist eben schon länger im Wein, wie es dann im Englischen immer heißt. Ja, man ist irgendwie so drin. Das finde ich auch irgendwie ein schöner Ausdruck, dass man sagt, man ist im Wein, also dass man dieser Sache so drin lebt, so quasi. Und ja, das ist ja eigentlich ist ein Roadmovie und ist auf der anderen Seite auch ein, das muss man auch klar sagen, ein Trinkerfilm. Ja, also alle Protagonisten haben eine wirkliche starke Affinität zum Alkohol oder am Ende kommt nochmal Miles Ex-Frau rein, die auch stark im Wein drin war, ja, aber jetzt, weil sie schwanger ist, Abstinenzlerin ist. Also sie, aber trotzdem, also alle haben wirklich ja immer wieder das Wein als Thema und einen ganz unterschiedlichen Umgang mit der Trinkerei. Ja. Und das wird in dem Film ja zum Teil, es wird nicht skandalisiert, aber natürlich wird auch gezeigt, dass das so seine schwierigen Seiten haben kann. Ja, also wenn sich zum Beispiel Miles mit seinen Depressionen, die er mal wieder hat, dann natürlich auch ein bisschen zu oft vielleicht in den Wein flüchtet oder auch dann mal seine Sorgen im Wein ertränkt und dann nach Hause schwankt oder sowas. Ja, aber trotzdem ist es diese spannende Auseinandersetzung, wie unterschiedlich man Wein trinken kann. Nicht zuletzt, wenn die beiden aufbrechen, das ist ja gleich eine der ersten Szenen. Und dann findet Jack in dem Wagen von Miles in so einem alten Cabrio, ja, der auch schon bessere Tage gesehen hat, eine gute Flasche Wein und Miles sagt noch so, ah, vorsichtig, das ist irgendwie so ein teurer, besonderer Wein, hier ein guter Jahrgang und Jack macht den da plopp, da ist er schon auf, ja, und dann wird er im Auto getrunken während der Fahrt, das darf man natürlich nicht machen, das ist also ganz klar hier, ein bisschen Straßenverkehrswarnung aus Deutschland, ja, aber es ist trotzdem eine schöne Szene, wie unterschiedlich man da rangehen kann, ja. Also Jack will einfach jetzt, hat Durst auf einen Schluck Wein und will irgendwie, findet da irgendeine Flasche, die wird plopp aufgemacht und Miles sieht diesen besonderen Moment, den er mit der Flasche verbindet, in der Zukunft, der für die er Flasche aufgehoben hat, dahin gehen, trinkt sie aber dann trotzdem natürlich mit und ist dann trotzdem ein schöner Augenblick, wo sie das dann während der Fahrt zelebrieren.
Ja, der Start in das Abenteuer, das du da gerade beschrieben hast und so unterschiedlich, wie die zwei Charaktere sind, so unterschiedlich ist auch das Weinverständnis. Jack hat einfach schlicht und ergreifend gar keine Ahnung. Er trinkt eben Wein, teilweise wie Wasser. Ich meine, das machen da alle in dem Film. Du hast es schon gesagt, aber Miles hat halt dieses Verständnis. Er hebt auch, sage ich mal so, den Wein in eine Hochkultur, ja schon sommelierartig, aber auch noch darüber stehend, weil er ja eigentlich gar keine, er sagt immer, er hat gar keine Weinerfahrung oder keine Ausbildung, sondern ja, ist halt passionierter Weintrinker, aber man merkt, dass es wirklich ein Hobby von ihm ist, auch wenn er nicht die Kohle hat, sich irgendwie eine Sammlung zu Hause anzulegen. Er hat ein, zwei Flaschen ganz besonderer Art und Weise, die er entweder jetzt mitgenommen hat auf diesen Roadtrip oder eben noch zu Hause, wie man nachher auch sieht, einfach im Wandschrank lagert. Da geht natürlich dem einen oder anderen direkt irgendwie, da stockt einen der Atem, weil ja, diese Flaschen müssen ja da besonders gelagert werden. Aber es ist so, ja, wie du sagst, es ist ein Film, der einerseits irgendwie schon den Genuss des Weines zelebriert, gerade zu Beginn an der ersten Station bei so einem kleinen Winzer. Übrigens, alle Winzer, die da im Film vorkommen, die gab es zu dieser Zeit, als der Film gedreht worden ist, auf alle Fälle. Ob das jetzt heute der Fall ist, habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Müsste man mal tun. Kann ich auch gerne mal noch machen im Nachgang. Dann finden wir auch alle Winzer, die noch existieren, in den Shownotes. Und falls man dann Interesse hat, kann man dann auch entweder dort vorbeigehen und sie besuchen oder vielleicht auch irgendwo mal den Wein dann besorgen und trinken. Jedenfalls im ersten Besuch bei so einem langhaarigen Cowboy, der gar nicht nach Winzer aussieht, wenn man so die französischen oder deutschen Winzer vor Augen hat, wird ja schon probiert und da führt Miles Jack auch so ein bisschen praktisch an das Thema Weingenuss ran, Wein probieren heran. Im Auto hat er ja schon gesagt, also sagt nur, ich weiß jetzt nicht mal, um was es genau ging, aber sagt das ja nicht, weil dann weiß jeder, dass du einfach ein Idiot bist und gar keine Ahnung von Wein hast. Jedenfalls stehen sie da und probieren und Miles beschreibt die Rebsorten, es war glaube ich in dem Fall auch wieder ein Pinot, wie andere über Menschen sprechen, so könnte man sagen, also ganz im Detail und ganz verliebt und begeistert und er findet da auch immer wieder, wenn er da reinriecht, irgendwelche Nuancen, selbst der Winzer sagt, ja, etwas Erdbeere, alles andere, dass das Miles da rausgerochen hat, kommt gar nicht vor. Und Jack sagt dann einfach, ja, und wann trinken wir das? Ja, gut, jetzt. Und dann trinkt er natürlich in einem Sturzbach das Ganze runter, während Miles dann hier ein kleines Schlückchen nimmt, es schlürfend zirkulierend lässt, um einfach die Nuancen des Geschmacks einfach hier nochmal wirken zu lassen. Und das Erste, was ihm dann auffällt, als er zu Jack rüber guckt, ist nicht etwa das leere Glas, sondern kaust du etwa Kaugummi? Und da sieht man eigentlich, dass Miles einfach für sich diese Welt des Weins entdeckt hat. Natürlich verknüpft er da auch sehr viele Erinnerungen an seine gescheiterte Ehe, an seine Frau. Aber das ist eine Welt, in der er sich zu Hause fühlt, in der er sich sicher fühlt, in der er auch von all den Winzern und Personen, mit denen er da irgendwie einen Wein probiert, als Instanz auch angesehen wird. Der gescheiterte Autor, der sein Buch irgendwie nicht auf den Markt bringt, wird hier aber als jemand angesehen, dessen Meinung gewertschätzt wird. Und das ist natürlich auch für ihn irgendwie was Positives. Du hast es ja gesagt, er hat eine Depression, er nimmt Tabletten, muss natürlich auch aufpassen, wie die sich mit dem Alkohol vertragen. Das merkt man dann auch im Laufe des Films, dass das nicht immer so positiv ist. Aber ja, er schwelgt da voll in diesem Thema und zieht oder versucht, Jack da auch so ein bisschen mit reinzuziehen, aber der hat halt einen komplett anderen Plan, wie diese Woche da verlaufen soll.
Ja, also diese Kaugummi-Szene ist wirklich göttlich. Also und das markiert auch, finde ich, diese Schwelle, wo man sieht, dass auf der einen Seite hat man den elaborierten Trinker und auf der anderen Seite hat man so ein bisschen den Säufer, also wo auch der Wein eben nicht als Produkt so richtig gewertschätzt wird. Und da gibt's von Alois Hahn, einem Soziologen aus Trier, zwei schöne Aufsätze. Alois Hahn selber hat eine große Affinität zum Weintrinken tatsächlich immer gehabt und gepflegt. Und er hat mal einen Aufsatz über die soziale Distinktion beim Weintrinken geschrieben und sagt eben, zum Weintrinken gehört eben tatsächlich nicht nur, wie dass man nicht nur das Material des Weins und irgendwie das, was man so als organisches Material selber als Körper mitbringt und dann kommt dann wieder Geschmack zustande, sondern Weintrinken zeichnet sich eigentlich erst durch diese ganzen Praktiken aus, die darum herum stattfinden. Also, dass man eben darüber reden kann, ja. Und das, also Miles kann das eben, ja. Er hat eben diese Wortschätze und hat auch das Selbstbewusstsein entwickelt, bestimmte Dinge sagen zu können, ja, die natürlich auch niemals so richtig überprüfbar sind. Ja, also diese ganzen Geschmacksnoten, die Weinkenner da drin finden, man weiß zwar, dass wenn sich so eine Szene von Weinkennern immer wieder austauscht, dann finden die ähnliche Noten, aber wenn zum Beispiel Weinkenner über unterschiedlicher Milieus miteinander verglichen werden, dann schmecken die andere Dinge in den Weinen drin, ja? Also würden andere Referenzpunkte benennen. Und aber Miles kann das eben so, hat eben das Selbstbewusstsein entwickelt, ja? Und er kann eben auch diese ganzen Abläufe gut abspielen, ja, also wie er das ja auch beibringt, ja, also mit der Nase in das Glas rein und nicht irgendwie so, sei nicht so ängstlich, ja, immer rein mit dem Zinken sozusagen und wirklich tief einatmen, da muss der Wein geschwenkt werden, irgendwie belüftet werden, dann wird der, das hast du ja sehr schön auch vorgemacht, ja, irgendwie so geschlürft werden und eben nicht gekippt werden, ja, also er muss eben nicht getrunken werden, sondern degustiert werden im Grunde genommen, der Wein. Und ja, hier zeigt sich wirklich diese Praxis des Weintrinkens auch als soziales Phänomen, dass man irgendwie damit auch, wie du gesagt hast, so eine Stellung bekommt, ja, als der Weinkenner, der man ist. Ja, also allein das, finde ich, bringt der Film schon gut rüber und führt darin ein. Und jetzt muss ich aber dich doch nochmal was fragen, und zwar, du hast diese Szene beschrieben, wo gesagt wird, irgendwie, Mike selber hat ja gar kein Weinlager zu Hause. Es gibt so eine andere Szene, ein bisschen später im Film, da stöbern sie bei der Geliebten von Jack im Weinregal und da steckt auch das eine oder andere Schöne drin. Und dann sagt ja, aber dann wird Miles von seiner Freundin oder da gefragt, wie ist bei dir zu Hause? Und er sagt, nee, er hat kein Weinlager. Er I'm drinking from bottle to bottle oder wie sowas, ja, also von Flasche zu Flasche. Fand ich auch ein schönes Zitat, was er nochmal irgendwie schön zeigt, natürlich auch in welchen prekären materiellen Verhältnissen Miles lebt tatsächlich. Jetzt sagst du, dass als du es im Wandschrank gesehen hast, das geht tatsächlich nicht, ja. Und das ist mir schon beispielsweise gar nicht aufgefallen, weil ich würde jetzt irgendwie sagen, ja, wenn man so von Flasche zu Flasche trinkt, dann stellt man die da so hin und dann sind die ja eh ruckzuck weg, oder? Was ist das Verstörende für dich an dieser Szene?
Naja, es war ja ein Cheval Blanc, also ich meine, ich kenne den Wein nicht tatsächlich, ne? Aber er hat ja gesagt, ein Cheval Blanc von 1961. So, das muss irgendwas Besonderes sein, gehe ich jetzt mal davon aus, weil alle oder die beiden die beiden Miles und Maya waren ja als sie das gehört haben. Und sie ist immer in der Vitrine. Jetzt, als er dann eben nach Hause kam und diesen Wein da rausholte, da war es ja eben der Wandschrank so. Und jetzt ist es ein Wein von 61. Also Weine sollten natürlich immer, wenn es möglich ist, irgendwie bei klimatisch guten Verhältnissen gelagert werden, damit sie eben ja optimal irgendwie weiterreifen oder eben ihre Reife behalten können. Man kann sich einen Klimaschrank irgendwo hinstellen, wo man die Weine hat, oder in einem Keller, der relativ gleichbleibend temperiert ist im Sommer und im Winter, ist auch wunderbar. Ja, natürlich, wenn man von Flasche zu Flasche trinkt und keine Vorräte irgendwie hat oder auch Weine verschiedener Jahrgänge sammelt, um die dann vielleicht mal irgendwann zu verkosten, beziehungsweise, was ja auch mittlerweile zum Trend wird, als Wertanlage. Dann sollte man auf alle Fälle eben auf eine geeignete Lagerung achten. Also ich muss auch gestehen, ich habe auch mehr Wein, als man eigentlich trinken kann. Ich versuche auch gar keinen neuen Wein zu kaufen. Ich habe meinen Wein auch, nachdem ich im Schwarzwald lebe und dorthin gezogen bin, katalogisiert, also mit einer App. Ich kann dir ganz genau sagen, wie viel Weine, wie viel Flaschen ich habe, wie viel Prozent davon rot, wie viel davon weiß, aus welchen Anbaugebieten und vor allem auch, wo diese Flaschen im Regal denn liegen, damit ich sie dann auch finden kann. Wenn ich sie trinke, dann wird sie natürlich auch entnommen und als getrunken markiert, damit dann die Statistik und natürlich die Lagerhaltung stimmt. Ja, und dann habe ich auch da habe ich aber dann auch oben, also das ist im Keller und oben in der Wohnung habe ich einen kleinen Weinkühlschrank, den habe ich vor Jahren geschenkt bekommen und der hat zwei Zonen, also eine Zone für Weißwein, eine Zone für Rotwein, das ist schon mal ganz praktisch, weil dann hat man da schon mal unterschiedliche Temperaturen und auch Rotwein sollte gekühlt werden. Man sagt ja immer nur Zimmertemperatur, aber die Zimmertemperatur ist ja heutzutage deutlich höher, als sie früher war, als man gesagt hat, Wein sollte zur Zimmertemperatur getrunken werden. Das mal noch als kleiner Einwurf. Deswegen kann man Rotwein, vor allem auch im Sommer, leicht gekühlt trinken. So, Dann habe ich da, wie gesagt, so einen kleinen Weinkühlschrank. Da wandern dann manche Flaschen von unten nach oben, werden so umgelagert ein und dann werden sie dann eben mal getrunken. Ja, da ist aber auch manches drin, was nicht katalogisiert wird, weil ich ja als Genusstalk Podcaster auch mich mit Winzerinnen und Winzer unterhalte und da eben auch mal hin und wieder ein Paket seinen Weg zu mir findet. Ich kann mich nicht dagegen wehren und werde es auch nicht tun. Und somit ist das dann oftmals einfach Wein, der dann direkt in den Weinkühlschrank wandert, der dann so nach und nach getrunken wird, ohne dass er überhaupt erfasst worden ist. Genau, deswegen gibt's auch tatsächlich bei mir noch Weine, die nicht in dieser App vorhanden sind, aber tatsächlich irgendwo liegen. Ja, und deswegen war ich da schon, habe ich so gedacht, erzählt er hier ganz toll von diesem ganz fantastischen Wein. Ich werde mal nochmal nachrecherchieren, werde ich auch mal in den Shownotes dann auch gerne verlinken, was es mit diesem Cheval Blanc von 61 auf sich hat. Und es ist ja natürlich irgendwie scheinbar ja so das Hochding. Und dann liegt es im Wandschrank. Und noch schlimmer, es kommt ja eigentlich noch schlimmer, weil es ist ja wirklich so, dass der Gegensatz. Er sagt hier, ich trinke keinen Merlot. Wenn jemand einen Merlot bestellt, dann gehe ich. Ne? So, er trinkt ja nur Pinot Noir und alles andere. Man merkt ja auch, da ist er bei so einem, ich würde mal sagen, so einem touristischen Weingut, das halt sehr marktorientiert arbeitet, große Menge an Flaschen und Menge einfach raushaut. Und da schmeckt er alles gar nicht. Da hat er ja wirklich bei jedem Wein irgendwie was auszusetzen. Und dann, wie gesagt, in einer anderen Szene sagt er, ich trinke keinen Merlot. Wenn jemand Merlot bestellt, dann gehe ich. Das geht ja gar nicht. Ne? Pinot ist die einzig wahre Rebsorte, weil sie ja so empfindsam ist. Und ich glaube, er setzt sich auch sehr stark mit Pinot gleich. Das ist vielleicht auch mal noch ein interessanter Blick, dass er sich sehr gleich mit dieser Rebsorte auch stellt, wie empfindsam sie ist und so weiter und so fort. Und dann trinkt er diesen Cheval Blanc von 1961, den er sich ja für einen besonderen Moment aufgespart hat, trinkt er dann im Fastfood-Restaurant heimlich aus dem Fastfood-Getränkebecher. Und das widerspricht ja eigentlich dem Ganzen, was man sonst vorher von Miles gesehen hat, wie er Wein zelebriert, wie er eben da Wein trinkt. Das ist wirklich so der Gegenpol zu dem, was vorher so seine Lebenshaltung, sein Ausdruck von Prinzipien ja auch beim Weintrinken ausgemacht hat. Er trinkt Wein aus einem Plastikbecher. Und das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen traurig und tragisch. Aber für ihn scheint es ein besonderer Moment gewesen zu sein.
Ja, genau. Eine ambivalente Szene. Bleiben wir erstmal bei der. Wir müssen gleich nochmal kurz darüber sprechen, über diese Ablehnung von Merlot. Aber dann kommen wir erstmal auf diese Fastfood-Szene zurück. Aber was ich an dem Film ja auch sympathisch finde und auch mal im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir jetzt schon besprochen haben, interessant, dass hier das Essen etwas alltäglicher rüberkommt. Es gibt zwar auch Szenen, in denen gut gegessen wird, ja, oder hoch qualitativ gegessen wird, ja, wo sie mit den beiden Damen da im Restaurant sind, das ist dann irgendwie schon ein, da wird ja irgendwie auch die Speisekarte so vorgetragen, das scheint irgendwie schon so ein besseres Essen zu sein. Aber zum Beispiel, es kommt doch relativ viel vor, dass auch mal so irgendwas gesnackt wird. Also am Anfang wird schon gleich so ein Spinatcroissant gegessen bei irgendeinem Bäcker. Und am Ende eben, da gibt's diese Szene, und zwischendurch sitzt er auch schon mal da, also das Müsli oder das Frühstück im Hotel ist ja also bitterlich traurig, was er da mal einmal zu sich nimmt. Dafür, dass es so ein gutes Hotel ist, irgendwie krass einfaches, simples Frühstück. Aber gut, es gibt diese Szene, da sind sie von dem Roadtrip schon wieder zu Hause und er sitzt im Fastfood-Restaurant und hat er Pommes und diese Tintenfischringe, Calamaris oder sowas da vor sich liegen. Auf jeden Fall so ein Junkfood, Fastfood Setting ist das. Und er trinkt diesen sehr guten Wein aus einem sehr großen Plastikbecher, in den er immer wieder heimlich nachkippt, weil man natürlich im Restaurant nicht seine eigenen Getränke mitbringen kann. Das darf man eigentlich nicht machen. Also würde ich jetzt auch sagen, zum Stil oder zum klassischen Wein gehört das eigentlich nicht dazu. Es bricht jede Etikette. Aber für ihn und seine Person habe ich das auch als eine Art von Befreiung empfunden. Also er kommt so ein bisschen von diesem Elfenbein-Podest auf das er sich während des ganzen Films ja irgendwie auch flüchtet, ja, also er ist da, es war anerkannt und es ist irgendwie klar, er ist dieser Weinexperte, aber es ist auch immer das, wenn es heikel wird, ja, also wenn es zum Beispiel romantisch heikel wird, dann fängt er an, anstatt irgendwie jetzt die Frau endlich zu küssen, und das ist irgendwie schon klar, also die will jetzt auch geküsst werden, die will, dass man sich irgendwie näher kommt, ja, zieht er die Hand zurück und fängt dann wieder an, über Wein zu reden, ja, und da denkt man so, ja, jetzt ist irgendwie auch gut, also wir müssen jetzt das. Also irgendwann, genau, muss es irgendwie eine Grenze geben. Da passt die Expertenkommunikation dann nicht mehr. Jetzt ist ja endlich zurück und er hadert ja auch die ganze Zeit mit diesem Trip, ja, der überhaupt nicht so verläuft, wie er das möchte, sondern es geht immer drunter und drüber. Und Jack bringt alles zur Eskalation und dieses ganze Gediegene, dass sich Miles ausgedacht hat, das klappt nicht. Ja, und aber es ist am Ende, es ist doch so eine Geschichte gewesen, ein Roadtrip, von dem sie, wenn sie so zurückblicken werden, was zu erzählen haben. Ja, sie haben endlich doch ein Abenteuer erlebt mit all den Problemen, die eben Jack auf seine Art und Weise auch provoziert. Man möchte in dem Moment nicht in dem Problem echt drinstecken, aber es sind eben die Sachen, von denen man nachher erzählt. Ja, also wenn wir die ganze Zeit nur gesehen hätten, wie sie Wein verkostet hätten und Golf gespielt hätten, wäre kein Zwei-Stunden-Film daraus geworden, ja, sondern eben die Eskapaden, die Probleme, die der andere mitbringt und die Miles dann zum Teil auch ausbaden und lösen muss, die machen es eben spannend, ja, und er hat jetzt das erlebt, ja, und jetzt kann er sich in dieses Fast-Food-Regal zurückziehen und dann verkostet er oder trinkt er endlich, er trinkt diese Flasche Wein, also er verkostet sie nicht, er trinkt sie eigentlich endlich, und witzig ist ja, dass er vorher mit Maya, also seiner zeitweise Freundin in diesem Film, diesen Wein kurz thematisiert hat und da sagt er, hebt die Flasche für eine gute Gelegenheit auf, und sie sagt, nein, Miles, diese Flasche selber ist die gute Gelegenheit, also die besondere Gelegenheit. Ja, also allein, dass du die aufmachst und trinkst, das ist das Besondere. Und ja, ich frage mich, ob er jetzt in dem Moment so ein normaleres Verhältnis zum Wein bekommen hat oder ob er jetzt endlich weggekommen ist von dieser dauernden Herausschieben. Irgendwann kommt der besondere Augenblick, der wie vielleicht nie eintreten wird, und dann ist diese Flasche auch nicht getrunken und jetzt kann er sie endlich trinken. Oder ist es eben, und da wärst jetzt auch wieder du gefragt, ist es eine Verschwendung letztlich dann doch, wenn man sagt, man hat so einen guten Wein und bei diesem Essen kommt der vielleicht gar nicht... Also, kommt ja objektiv nicht zur Geltung, sondern geht da vielleicht in den Fisch- und Chips-Geschmack
unter. Nee, das gar nicht. Also wenn er dazu passt, also ich bin wirklich jemand, wenn der Wein dazu passt, dann muss er getrunken werden. Natürlich überlegt man immer, bin ich auch ganz ehrlich, ne? Also ich habe, das ist ja auch immer so ein ganz persönliches Empfinden, ne? Wann ist ein Wein für jemanden teuer? So, ne, da fängt's ja schon mal an. Dieser Cheval Blanc wird's ja wahrscheinlich schon auch irgendwie ein stolzes Sümmchen gekostet haben. So, jetzt hat sich natürlich Miles gedacht, wann trinke ich diesen Wein, der so viel Geld gekostet hat? Ja, also ich habe natürlich auch ein anderes Preisempfinden, was Wein angeht, wie jemand anderes, der vielleicht da einen ganz anderen Zugang hat. Bei mir gibt's auch Wein, der so knapp 10 Euro kostet in meinem Keller. Das sind aber auch besondere Dinge, die trotzdem richtig gut sind. Denn eigentlich muss man immer so die Einstiegsweine von den Winzern probieren. Wenn die nicht schmecken, dann braucht man auch nichts Teures zu kaufen. Denn wer in die Basis nicht viel Leidenschaft und Liebe reinsteckt, der steckt ja auch nicht in die teuren Weine rein. Das muss so als kleiner Hinweis. Und da gibt's Einstiegsweine bei mir, wo ich weiß, die sind auch sehr gut. Und es gibt aber auch teurere Weine. Das heißt, es hat aber auch eine Grenze. Ich investiere auch nicht über 100 Euro in einen Wein, außer es ist jetzt eine Magnumflasche vielleicht, ne, dann hat man ja halt automatisch den doppelten Preis plus Aufschlag, weil die Flasche teurer ist, das Glas. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die teuerste Flasche jetzt bei mir ist, vielleicht an die 50 Euro vielleicht so. Jetzt ist das für viele, wenn ich jetzt sage, naja, eine Flasche für, sagen wir, 25 Euro ist für viele schon die Obergrenze, ne? Auch das ist ja immer so ein persönliches Empfinden. Und ich denke mir da einfach, wenn der Wein schmeckt, das ist nicht wichtig, wie viel er gekostet hat. Auch ein Wein für 4-5 Euro kann schmecken. Wenn die Situation, wenn die Gesellschaft dazu passt, wenn das Essen, das ist bei mir eigentlich was, weil ich Wein eben gerne zum Essen trinke. Klar, trinkt man auch mal noch ein Glas danach. Oder wenn man in einer Weinbar ist, trinkt man vielleicht auch mal ein Glas so. Aber in den meisten Fällen trinke ich Wein als Essensbegleiter und eben dann auch noch vielleicht eben den Rest mal ein Glas oder zwei Gläser, wenn die Flasche dann leer ist, nach dem Essen. Und das ist bei mir schon immer auch wichtig, dass es zum Essen passt. Und da ist es eigentlich egal, wie viel der Wein kostet und ob der richtige Moment gekommen ist. Wenn ich denke, der Wein passt und ich auch Menschen um mich habe, das ist das, was ich eben sagen wollte, die von denen ich weiß, die schätzen jetzt diesen Moment und die schätzen auch diesen Wein. Wenn sie vielleicht einschätzen können, was er kostet, dann ist es mir das wert. Aber wenn ich weiß, wenn jetzt so ein Check am Tisch sitzt, dann würde ich vielleicht zu einem Wein greifen, der etwas günstiger ist und trotzdem gut, weil ich behaupte, bei mir gibt es eigentlich nur gute Weine, aber der vielleicht dann nicht genauso super speziell ist, sondern dann nehme ich halt einen, wo ich sage, ja, dann kann er das von mir aus auch runterstürzen. So, ne, da geht es auch so ein bisschen um die Wertschätzung. Und ich glaube, Miles hat in diesem Moment halt einfach vieles, so vieles kapiert, als er da ganz hektisch heimfährt. Und das war ja auch nach der Hochzeit von Jack. Er fährt nicht zum Umtrunk, wie seine Ex-Frau, die eben ja nichts trinken kann, sondern er hat plötzlich ja scheinbar die Idee, ich will da nicht hin, ich will jetzt einen Moment für mich allein. Und dann fällt ihm eben diese Flasche Wein ein. Er fährt nach Hause, kramt die raus und fährt dann ins nächste Fastfood-Restaurant und trinkt die da, wie in Amerika natürlich so halb heimlich und illegal in diesen Becher rein, wobei er die Flasche ganz offen in der Ecke stehen hat. Aber er hat, glaube ich, da kapiert, das, was du eben gerade gesagt hast, dass die Flasche der Moment ist und nicht ich warten muss, bis irgendetwas ganz Besonderes passiert, damit ich diese Flasche öffnen kann. Und ich glaube, er hat halt in diesem Moment auch genau mit dem abgeschlossen, was er immer für diesen besonderen Moment gehalten hat. Dass er nochmal mit seiner Frau in irgendeiner Art und Weise zusammenkommen könnte, also mit seiner Ex-Frau. Und ich glaube, das war halt auch der Moment, für den er diese Flasche und vielleicht auch noch andere in seinem Wandschrank, das wird ja nicht geklärt, aufrecht gehalten hat. Und jetzt hat er kapiert, nachdem sie gesagt hat, ja, er wusste ja, sie ist verheiratet und dann hat er gehört, sie ist schwanger und dann hatte er ganz klar gewusst, ja, okay, jetzt es ist vorbei. Also ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr zu hoffen. Und jetzt ist die Zeit vielleicht auch gekommen, dass ich diese Flasche öffne. Ja, Miles hat ja auch immer so, ist schon auch so ein Thema. Er sagt ja, ist es überhaupt nochmal möglich, neu anzufangen? Ja, für ihn ist es irgendwie, er hängt da eben mit seiner Frau und in diesen Erinnerungen. Und er verarbeitet ja, das habe ich ja gar nicht eingangs gesagt, in diesem Roman, der eben leider Gottes nicht veröffentlicht wird in einem Verlag, auch so sein eigenes Leben, autobiografische Züge. Es kommt ja nicht alles raus und davor, was in diesem Buch drinsteht. Aber er verarbeitet ja da alles und man merkt, er arbeitet und verarbeitet eben im ganzen Film sein Leben und dann am Ende nochmal auf diese Szene mit diesem Wein zurückzukommen, glaube ich, hat er kapiert, jetzt wird's Zeit, einfach nochmal neu anzufangen und ich schließe mit diesem Wein, den ich mir für einen besonderen Moment, und das ist jetzt für ihn der besondere Moment, einfach tatsächlich ab mit dem alten und starte neu, denn dann setzt er sich ja auch ins Auto und fährt, nachdem er auf seinem Anrufbeantworter eine Nachricht von Maya hört, direkt zu Maya und so endet ja auch der Film, er klopft an die Tür und wir wissen nicht, was dann passiert.
Ja, das finde ich eine ganz tolle Erklärung. Du sagst, es ist eigentlich, oder auch, also die Symbolik des Films gut erklärt, dass du sagst, es ist der Abschluss eines Lebensabschnitts, den er da nochmal vielleicht ja feiert, ja, und den Neubeginn dabei auch feiert. Und dafür ist diese Flasche Wein, egal was es jetzt zum Essen dazu gibt, wirklich die richtige Begleiter für diesen Augenblick. Jetzt hast du eben tatsächlich, da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil ich das im Hinterkopf habe, gesagt, das wird ja so viel, also eher so viel Melo als Gegenspieler des guten Geschmacks eingegangen. Ja, also ganz toll, diese Szene, wo er dann, wo sie essen gehen, geht man mit den Frauen und er sagt, also sobald jemand Melo bestellt, verlasse ich das Setting. Ja, und dann sagt noch irgendwie Jack, du machst mit deinen Depressionen und deinen Spirenz hier nicht den Abend kaputt, du hörst auf mich zu sabotieren. Ja, und aber lenkt dann ein, ja gut, wenn jemand Melo bestellt, dann kannst du gehen. Aber zum Glück, Maya hat schon einen anderen, sehr guten Wein bestellt und dann kann Miles da bleiben. Und die Szene dann auf andere Art und Weise fast sabotieren. geschenkt. Aber genau, Merlot ist der Gegenspieler. Und das ist etwas, was ich auch in Deutschland mit einem anderen Gegenspieler beobachte. Und ja, ich frage mich, welche Relevanz das in der Weinkenner-Szene oder in der Weintrinkern mit Erfahrung hat. Und zwar habe ich so jemand vor Augen, und zwar Rainer Balcerowiak, einen Autor und Journalisten aus Berlin, mit dem ich auch schon ein bisschen was zusammen geschrieben habe. Der hat ein Buch rausgegeben, das Demokratische Weinbuch. Und er ist auch jemand, wo ich behaupten würde, der trinkt auch gerne und auch mit Verstand, ja, oder mit Leidenschaft und der richtigen Institution. Und ihn kann man ja auf die Palme bringen und er polemisiert wirklich sehr gerne dagegen, wenn man sagt, man trinkt Dornfelder, ja. Also er ist zum Teil sehr rabiat in seiner Ausdrucksweise. Er ist, sagt von sich selber auch so eine Art Geschmackspolizei, die da unterwegs ist mit ironischem Unterton, aber trotzdem nimmt die Sache zum Teil sehr wichtig. Und er kann dann Leute schnell abstempeln. Du bringst doch wieder Dornfelder mit, du bist Dornfelder-Trinker. Ja, also das ist dann so der Gegenpart zum Merlot für mich aus der deutschen Weinkenner-Szene. Also, und Rainer macht auch so Weinfahrten da mit, ja, also Weinreisen. Und ja, hier, also Dornfelder trinken, das geht gar nicht. Und ich selber muss jetzt zugeben an dieser Stelle, ich habe eine sehr schöne Erinnerung, wo ich mit meinem Vater mal am Ende meiner Pubertät so ein Vater-Sohn-Wochenende hatte, also schon 25 Jahre her, ja, wo wir mal in so einem Kloster gewesen sind in Baden-Württemberg. Und da gab es Dornfelder. Und das war so das erste Mal, dass mein Vater und ich Wein zusammen getrunken haben. Wir haben davon noch lange eigentlich schön gesprochen und auch wenn es bei uns zu Hause, weil mein Vater auch nicht so viel Dornfelder mehr gibt, also eine Zeit lang gab es das so als schöne Erinnerung und ich kenne mich ja nun nicht aus, ja, also ich würde das aus meinem Gefühl her sagen, das ist ein guter Wein gewesen oder darf man Dornfelder noch trinken oder nicht oder wie ist das mit dem Dornfelder Merlot? Ist das so eine Randerscheinung im Weintrinken? Der Lambrusco der Erwachsenenwelt?
Ja, es gibt, ich denke mal, es gibt immer so polarisierende Rebsorten. In Württemberg gibt es ja auch noch den Trollinger. Ja, das ist ungefähr so ähnlich wie vielleicht der Dornfelder in der Nahe, in der Pfalz. da ist es, man sagt auch, ja, ne, das sind halt alles Rebsorten. Also gedanklich muss man da einfach so ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückgehen. Das sind alles Rebsorten, die auf ein Maximum trainiert worden sind. Also viel Ertrag, viele Flaschen in trinkbarer Qualität, ja. Aber letzten Endes vielleicht für den Weingenießer, den Weinenthusiasten nicht das, was er erwartet. So, jetzt hat man natürlich diese Rebsorten, die wurden dann nachher auch teilweise sehr oft rausgerissen, neu bepflanzt mit etwas anderem, aber es gibt jetzt hier auch, ich bin schon immer ein Verfechter, auch für einen guten Trollinger oder auch gern genommen, was man hier in Stuttgarts Weinszene in den Weinstuben dieser Stadt gerne trinkt, ein Trollinger mit Lemberger, also tatsächlich eine Cuvée aus Trollinger und Lemberger, gern getrunken zu einem Zwiebelrostbraten oder auch wenn man vegetarisch unterwegs ist, vielleicht zu Kässpätzle mit geschmelzten Zwiebeln, kann man denn wunderbar auch dazu trinken. Das ist sowas, was man im Henkelglas 0,25 schön trinkt und auch einen Abend damit gut durchziehen kann, wenn man das möchte. Aber ist jetzt nicht unbedingt das, was der Weinkenner als Hochgenuss betitelt. Aber man muss auch so sehen, es gibt vereinzelt Winzer in Württemberg, die dem Trollinger, das ist so das Lokalkolorit, wie eben der Dornfelder, neues Leben eingehaucht haben, die gesagt haben, wir machen qualitativ hochwertigen Trollinger und es gibt den. Und das habe ich auch schon eben, ich habe auch so ein, zwei Sachen im Keller gehabt und habe auch schon mal eine Flasche verschenkt an jemanden, der immer gesagt hat, Trollinger trinke ich nicht. Ein Urschwabe, mein Chef, bei einer meiner früheren Tätigkeiten beruflicher Art und dem habe ich genau diese Flasche geschenkt. Man hat es nicht gesehen, was drin ist und er hat den getrunken und dann habe ich gesagt, und wie hat er geschmeckt? Ja, super, super, was war das? Ich sag, Trollinger. Glaubt er nicht. Und dann hat er gesehen, dass es ein Trollinger war, ja? Also ich meine, du kannst aus jedem Wein was ganz Tolles, was ganz Spezielles machen. Egal wie, je nachdem, wie du mit ihm umgehst, wie du, welche Qualitätsstandards du auch ansetzt. Und dann ist es nachher was ganz Besonderes. Das ist das eine. Das andere, was du beschrieben hast, finde ich, der Moment macht ja oftmals einfach auch das Besondere aus. Ne? Wie oft schmeckt ein Wein, den ich im Urlaub an der Amalfi-Küste oder vielleicht auch im Valley in Kalifornien getrunken habe, ganz fantastisch, weil eben die Situation, der Moment diesen Wein so besonders macht. Und wenn ich dann eine Flasche mit nach Hause nehme im Gepäck, egal ob im Flugzeug oder im Auto oder im Zug, und diesen Wein dann schwelgend in dieser Erinnerung an einem lauwarmen Sommerabend im Kessel Stuttgarts zum Beispiel, auf meinem Hinterhofbalkon oder vielleicht bei dir in Kassel, in deinem Gärtchen, öffne und dann einen Schluck trinke, dann ist man meistens enttäuscht, weil er plötzlich ganz, ganz anders schmeckt. Und das ist ja natürlich das, der Moment, der zu dem führt, dass man sagt, ah, dieser Wein und die Situation, dieses Gespräch, ne, wie du jetzt mit deinem Vater und all diese Szenerie einfach macht das ganz Besondere und dann verbindet man das mit einem, da sind wir wieder, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die kulinarischen Erinnerungen, auch bei einem Wein. Du hast etwas, was du damit verbindest, oftmals einfach ein Geschmackserlebnis. Klar kann es auch irgendwie ein anderes Gefühl sein, aber oft ist es ein Geschmackserlebnis, dass du mit so einer Situation, mit Menschen, mit Orten verbindest und dann bist du da in dieser Situation und denkst, ja, in Dornfelder. Und das war der, ich weiß zwar nicht mehr, wie er geschmeckt hat, aber es war ein wunderbarer Abend und ein wunderbarer Wein. Oder, ah, dieses Essen, ich riech's noch förmlich oder ich seh's vor mir. Und es bringt mich zurück an den Strand in Portugal, wo die dampfenden Sardinen auf dem kleinen Grill lagen und ich wunderbar einen tollen Sonnenuntergang erleben konnte. Und das ist genau das, was einfach da so passiert, wenn man ja auch Wein, nur Wein trinkt. Und diese Erlebnisse kommen ja in dem Film auch vor, in ein, zwei Szenen, wo er da so sitzt und schwelgt und sagt, ja, hier habe ich mit seiner Victoria, seiner Ex-Frau, dies und jenes erlebt. Und er ist plötzlich wieder voll in der Situation, weiß quasi auch noch, was für einen Wein er getrunken hat und wie toll sie Wein geschmeckt hat und so weiter und so fort. Und ist ja auch voll in dieser Situation drin, verbindet das alles miteinander. Und ja, da wird er natürlich auch total gecrashed, weil er in der Situation ja dann erfährt, dass sie schon wieder verheiratet ist und so weiter und so fort. Und dann ist er total down und nimmt den Wein, der da vorhanden ist, eigentlich nicht, das ist ja auch wieder sowas, nicht zum Genießen, was er sonst macht, sondern immer nur, um den Schmerz zu betäuben und kippt den ja so runter. Und ja, dann vermischt sich eigentlich das, wo er, wie du es auch beschrieben hast, mit deinem Vater ein tolles Erlebnis eigentlich hatte, dann ist das plötzlich weg und er nutzt das, was er eigentlich liebt, irgendwie zum Töten seiner Gefühle.
Ja, genau. Es muss man natürlich auch sagen, also Wein ist auch ein Betäubungsmittel und ab einer bestimmten Dosis hilft es natürlich, zumindest temporär, das, was man fühlt, zu unterdrücken, sich zu sedieren. Keine Frage. Ich finde das mit dem Kontext wirklich eine wichtige Aussage, die du machst und auch die wird im Film gut rausgestellt, dass man eben sagt, also der Geschmack wird durch den Kontext mit beeinflusst und wie du sagst, in einem anderen Kontext kann es dann nicht mehr schmecken, weil irgendwie der Kontext so krass ist, dass dieses Geschmacksmoment verloren geht. Ich würde aber sagen, es gibt tatsächlich auch noch den anderen Effekt, dass man sagt, man kann in einer Situation, die gar nicht dem entspricht, wo man den Wein zum ersten Mal getrunken hat und so geschätzen gelernt hat oder irgendwas anderes, was einem schmeckt, kann man sich aber durch den Geschmack auch wieder so ein bisschen in diese Situation zurückversetzen. Also man kann zum Beispiel dann sagen, man erinnert sich dann wieder an die gute Zeit. Also man ruft die sozusagen durch ein bestimmtes Geschmackserlebnis wieder hervor, so wie Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit irgendwie diese Madeleines isst und dann sich wieder an seine Kindheit erinnert und dann diese ganzen bändeweise Erinnerungen hochkommen bei ihm. Und das könnte auch bei einem Wein funktionieren, aber klar, das ist kein Automatismus, sondern das hängt immer von der Situation und von dem Produkt ab, ob das Produkt diese Erinnerung in der Lage ist zu speichern und ob der Kontext es schafft, diese einen vielleicht auch nur mittelgutes Produkt in besondere Sphären dann doch hochzuheben. Also es ist irgendwie beides auf jeden Fall mit drin in dem Geschmackserlebnis oder im Schmecken des Menschen.
Ja, ne? Also wie schmeckt das Leben, könnte man ja auch sagen. Also man merkt es ja auch, dass da so ein bisschen in diesem Film einfach irgendwie es auch darüber geht, den Übergang, ich habe es ja eingangs gesagt, auch in anderes Leben. Beide sind irgendwie an einem Punkt angekommen, wo sich ihr Leben ganz unterschiedlich verändern wird. Auch so das Thema Männlichkeit spielt ja sehr stark eine Rolle, zumindest bei Jack, der sich da ja nochmal austobt. Aber man merkt dann auch in der Situation, dass beide Männer, sowohl Jack als Miles, auf ihre ganz eigene Art und Weise da gescheitert sind am Leben, weil Jack hadert ja auch plötzlich mit der Situation und träumt davon, dass er hier mit Stephanie das Leben anfängt. Soll ich jetzt wirklich heiraten? Wir kaufen uns einen Weinberg, du machst den Wein und ich verkaufe ihn und so weiter und so fort. Also man merkt, dass sie durch dieses Schmecken des Weins, durch das Erleben dieser ganzen Situation plötzlich auch irgendwie da so reingesogen werden. Jack natürlich mehr als Miles, ja, und bei Jack muss man natürlich auch sehen, im weiteren Verlauf, du hast es ja auch schon so schön gesagt, die Eskapaden, die dann Miles auch ausbaden muss, es wird ja immer wilder und verrückter, was da noch so passiert. Dass er da total ja irgendwie durchdreht, ohne dass er ungefähr, also er trinkt zwar ja auch Wein, aber immer ja nur so lange, bis er eben dann in der Kiste landet und wilden Sex hat mit Stephanie. Da hat er eben ein anderes Genussmittel, sage ich jetzt mal. Aber jedenfalls sind sie ja beide irgendwo dabei, dass sie sich da einsaugen lassen in dieser Atmosphäre und Jack da so fantasiert und ja, Miles dann plötzlich aber auch, du hast es eben auch schön beschrieben, den Weg da nochmal findet zu Maya und da auch so eine Bande entsteht, aber er doch immer noch zögerlich ist und dann eben die Situation, wo sie sich küssen, die Nacht auch miteinander verbringen und dann auch nochmal näher zueinander finden, das driftet ja leider Gottes dann durch den Versprecher und den Verquatscher, den ich ja eingangs auch geschildert habe, dass alles zutage kommt, dass Jack heiratet und so weiter, dann wieder auseinander. Aber letzten Endes lassen sie sich auf ihre eigene Art und Weise da in diese Situation und diesen Ort und diese Atmosphäre auch durch den Wein und mit dem Wein auch irgendwie einsaugen. Ne? Und mittendrin ist immer irgendwie der Wein, ob das manchmal ein Begleiter ist oder dafür sorgt, dass dann auch plötzlich mal ehrlich miteinander gesprochen wird, das ist auch immer ganz unterschiedlich zu sehen.
Ja, genau. Also es sind natürlich, die beiden Protagonisten sind auf jeden Fall Anti-Helden. Also es sind natürlich Personen, die mit denen man schon sympathisiert, aber die beide extreme Schwächen mitbringen. Aber gut, das macht den Film eben auch menschlich, finde ich. Und das es ist irgendwie klar, das sind eben keine besonders guten Menschen, es sind keine Heiligen, ja, es sind aber auch nicht die richtige Bösewichte, ja, sondern es sind eben, also beide strugglen mit ihrem Leben, sind, man könnte sowas sagen wie in der Midlife-Crisis auf jeden Fall, oder müssen irgendwie reflektieren, das halbe Leben ist jetzt rum und da haben sich eine Menge Trümmer angesammelt oder man hat das Ideal nicht verwirklichen können wieder einmal und muss sich damit arrangieren, wie man jetzt das Leben in der zweiten Hälfte weiterschaukelt. Beide haben ihre Fluchtorte, Miles den Wein, Jack die Promiskuitivität, ja, also Ausdruck von Sex, wo man auch sagen kann, das ist, also er kann ihn natürlich auch einspielen, ja, er hat ein bisschen Charisma, er hat irgendwie das Ego und die richtigen Sprüche drauf, um da Frauen um den Finger zu wickeln, aber es ist klar, irgendwann es endet halt ganz oft in Katastrophen und er ist selber natürlich unglücklich mit der Situation. Also es ist eben auch immer eine Rauschsituation. Das kann man jetzt irgendwie nicht, will ich jetzt auch nicht skandalisieren oder moralisch verurteilen. Klar ist, er belügt natürlich auch Stephanie, also eine Affäre da unterwegs ganz stark. Also sagt er, er liebt sie und vielleicht liebt er sie in dem Moment auch wirklich, aber es ist ja klar, er ist ja auf seinem Junggesellenabschied, wird dann heiraten am Samstag. Es kommt dann raus und da kann man eben doch diesen alten Spruch wieder bemühen, im Wein liegt dann Wahrheit. Ja, also diese Lüge kann eben nicht dauernd durchgespielt werden, weil man dann sich den doch verplaudert oder man möchte dann vielleicht auch offen miteinander reden. Das geht eben nicht, wenn da so ein starkes Geheimnis vor allem. Und Stephanie nimmt es ihm sehr, sehr übel und schlägt in einer krassen Szene, die ich auch so nicht erwartet hatte, auf den am Boden liegenden Jack mit dem Motorradhelm ein. Also und er kommt ja auch, da sitzt er im Auto mit dem blutenden Taschentuch vor dem Gesicht. Also man sieht nichts und gleichzeitig sieht man alles. Ja, also es ist auch schauspielerisch echt gut gemacht und es wird einem unwohl dabei. Ja, also da merkt man, dass ja steckt wirklich auch eine philosophische, lebensphilosophische Fragen in dem Film drin, die da behandelt werden. Ich finde es aber, um nochmal irgendwie auf den Wein ein letztes Mal zu kommen und auch auf den Kontext, interessant, dass Jack ja als Weinlegastheniker in diesem Film startet und trotzdem auf seinem Ausgangsniveau sich als gelehriger Schüler erweist und zwar nicht so sehr bei Miles, der ihm natürlich die Basics vermittelt hier, also kein Kaugummi im Mund und sagt nicht irgendwie so blöden Sachen und schwenkt den Wein so ein bisschen, noch mehr tatsächlich über Stephanie, die auch in Wein ist, ja, also und auch da sich auskennt, ein hohes Fachwissen hat, eine gute Sammlung hat und sie nimmt ihn dann immer irgendwo mit hin, ja, also die Weinberge und dann kommt er zurück und erzählt auch davon, ja, also dann haben sie irgendwie die Winzer da besucht und den Wein angefasst und also Kram, ja, also er entwickelt auch so ein Weinwissen, ja, also nicht, er wird natürlich nicht zum Experten in 2 Tagen, aber er kriegt so ein bisschen Einblick da rein und kann dann vielleicht auch mal genauer hinschmecken. Das finde ich eben auch ganz schön, dass auch eine Entwicklung auf dem Niveau stattfinden kann, dass sie auch auf unterschiedliche Art und Weise vonstatten gehen kann und dass der eine lernt aus Büchern, ja, oder in der im Selbstunterrichten und der andere lernt eben, indem er von seiner Affäre, die eben sich für den Wein begeistert, sich was abschaut und sich mitreißen lässt.
Ja, der Zugang zum Wein kann ganz unterschiedlich sein. Ja, ich bin auch immer so ein Verfechter, dass das nicht so hochtechnisch sein muss, weil das ist natürlich genau das, was Miles da macht. Das ist ja sehr hochtechnisch. Wenn ich mich auch mit Winzern und Winzerinnen oder auch Sommelieren unterhalte, dann geht es ja oftmals auch darum, ne, wie trainiere ich dafür, dass ich dann so einen Wein beschreiben kann. Das ist ja alles Wissen und Bezeichnungen, die sie abrufen. Im Endeffekt teilweise auswendig gelerntes Wissen. Ich weiß, es ist ein Rebsorte XY aus dem Anbaugebiet Z, da passt entsprechend dies oder jenes. Bei einem Jahrgang aus diesem Jahr kann es auch noch ein bisschen anders sein. Ja, es ist natürlich Fachwissen, das auch irgendwie auf eine Art und Weise abgerufen wird. Diese Sprache der Beschreibung ist natürlich auch etwas, was ich lernen kann. Ich muss es dann auch natürlich rüberbringen können. Auch das lernen Sommeliere ja normaler oder Sommeliers genauso. Ich bin aber da immer so ein Verfechter. Was muss ich große Worte für einen Wein finden? Mir ist es wichtig, und so habe ich es auch immer in den Sabberclubs gemacht, die wir natürlich auch mit Wein ausgestattet haben, zu Hause, die Geschichte des Winzers und seine Philosophie zu erzählen. Also lieber eine Geschichte über den Menschen, der den Wein macht, als wie der Wein schmecken soll. Deswegen hätte ich jetzt nie gesagt, ja, und da schmeckt ihr dies oder jenes, sondern einfach, was macht diesen Wein denn so besonders und was ist die Geschichte dahinter? Und das alles andere. Da soll jeder selbst reinschmecken und reinriechen. Und das ist ja auch diese Erfahrung, die du eben so ein bisschen geschildert hast. Sobald jemand sagt, was man da riecht, dann riecht das jeder. Aber wenn jeder für sich riecht, dann riecht er dann halt vielleicht dies oder das oder vielleicht riecht er auch schlicht und ergreifend nix, was ja auch okay ist. Und wenn aber jemand sagt, da ist ein Hauch von Brombeere, wilden Früchten und vielleicht auch noch etwas Tabak oder sowas, ne? Und dann schmeckst du rein und riechst du rein und sagst, ja, stimmt. Jetzt, wo es sagst, jetzt schmecke ich's. Es ist ja einfach auch tatsächlich deswegen dieses auswendig Gelernte und dieses Wissen, das zu beschreiben, was man da schmecken oder riechen könnte oder kann. Und ich denke, jeder sollte einfach selbst reinschmecken. Und wenn er was sagen will, dann kann er was sagen. Mir ist es immer wichtig, dass der Wein einfach schmeckt. Und wenn da jemand sagt, der Wein schmeckt mir nicht, dann ist es halt ist nicht sein Geschmack. Dann ist es auch okay. Dieses hochtechnologisierte an so einen Wein ranzugehen, das ist nicht unbedingt meine Welt. Klar, versuche ich für mich auch immer so ein bisschen einzuordnen. Was rieche ich, was schmecke ich, aber das ist eher so für mich, ohne dass ich es jetzt groß breit trete, sondern mir geht's einfach um den Geschmack. Deswegen muss ich auch sagen, am Anfang war es schon auch immer so in diesem Film, dass es oftmals dann ja auch zu etwas Besonderem getrunken worden ist, gerade in diesem Restaurant, wo die Speisekarte vorgetragen worden ist, wie du es schon eingangs erzählt hattest. Fand ich das auch schön, dass es dann Genuss und manchmal ist es halt auch ausgeartet einfach in ein Betrinken, ein Betäuben. Und das ist dann nicht so ganz meine Weinwelt, sondern ja, es muss einfach irgendwie Spaß machen, schmecken, genussvoll sein, ohne dass es dann zum Überfluss wird. Jetzt bin ich irgendwie abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht, woher ich kam und welche Abzweigung ich genommen habe. Jedenfalls wollte ich eigentlich überlenken dahin, wie der Film uns geschmeckt hat. Also welche Bewertung wir vergeben. Vielleicht, weil ich gerade am Quatschen bin. Ich schwanke, das hat nichts mit Weingenuss zu tun, so zwischen 2,5 und 3 Gängen, weil ich jetzt ihm keine 3 volle Gänge geben möchte. Es ist ein nettes Filmchen für mich, ein Film, der auch irgendwo lang anhaltend im Abgang ist, wenn man da die Weinsprache mal nochmal ranziehen darf. Weil wenn man jetzt so drüber spricht, dann auch nochmal so das ein oder andere klarer wird und vielleicht auch nochmal so eine gewisse Bedeutung hat. Aber wenn man den anschaut, ist es einfach so ein nettes Roadmovie, so typisch amerikanischer Film, den man mal gut so zwischendurch gucken kann, vielleicht sogar während man bügelt oder sonst irgendwas anderes macht. Der kann einfach mal so dahin plätschern. Man verpasst jetzt nicht unbedingt tiefgreifende Dialoge. Manchmal gibt's die schon, aber nicht dauerhaft. Und von daher meine Bewertung so 2,5.
Ja, das ist wirklich verrückt, dass du das jetzt sagst, weil das geht mir die ganze Zeit auch im Kopf rum. Also ich habe auch schon gedacht, darf ich eigentlich 2,5 Punkte vergeben, ja? Weil es ist, du hast viele Dinge gesagt, die ich eben auch so unterschreiben kann. Es ist ein guter Film, das ist keine Frage. Also es ist wirklich, dass ich sie einmal anzusehen oder auch zweimal, das ist kein Problem, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also da habe ich kein schlechtes Gewissen dabei. Es ist für mich jetzt aber nicht so, wie ich den klassischen 3-Gänge-Film Babette bewerten würde, wo ich wirklich sagen würde, da steckt so viel drin, auch so detailliert und das ist was ganz Besonderes. Also ganz 3 Punkte möchte ich nicht geben. Für mich ist ja der andere Film Ratatouille, den ich irgendwie jetzt einmal, jetzt auch schon zweimal gesehen habe für diesen Film, wo ich auch sage, ah, okay, das ist jetzt nichts, wo ich so mega mitgerissen bin. Da finde ich ihn fast noch ein bisschen besser, weil eben doch viele existenzielle Fragen aufgeworfen werden, weil er auch das Schmecken wirklich auf eine interessante Art und Weise betont, das Weintrinken, er auch einige spannende schauspielerische Momente mit drin hat, die man nicht erwartet, da stecken also auch so Wendungen drin. Also für mich ist es auch eigentlich so ein 2,5-Sterne-Film. Ja, ich kann den nur empfehlen und auch gerade, um sich mal mit dem Weintrinken zu beschäftigen, das finde ich eben auch wirklich das Tolle und Besondere im Film, dass er dieses Weintrinken ins Fokus stellt. Es geht mal nicht so sehr ums Essen, auch wenn oft gegessen wird, sondern es geht wirklich hier mal um das Trinken und um verschiedene Trinkercharaktere. Und deswegen für mich auch gute 2,5 Gänge würde ich sideways geben. Johannes, wir stellen am Ende des Films immer den nächsten Film vor und jetzt bist diese Woche du dran und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt nächstes gucken werden.
Ja, ich habe ein bisschen hin und her geschwankt, aber das andere, was mir noch in den Sinn gekommen ist, das hebe ich mir mal noch für später auf. Wir sind in Amerika und bleiben in Amerika. Es wird ein Film über Stolz, Leidenschaft. Es wird auch wieder kulinarischer. Es wird einerseits italienisch, andererseits aber auch sehr, sehr traurig und trotzdem wunderschön, so könnte man das schon mal beschreiben. Wir servieren euch in der nächsten Folge Big Night. Das ist ein Film, den ich auch noch nicht kenne. 2 Brüder, ein Restaurant, italienische Hochkultur in der Küche, aber teilweise eben erfolglos. Und was da so alles passiert, das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge Film und Fressen ausführlicher besprechen. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Daniel kennt ihn garantiert, weil er ja hier der kulinarische Filmprofi ist. Ich bin mal noch gespannt, wann ich einen Film rausfische, den er noch nie gesehen hat. Ich kenne schon mal ein, zwei. Wir haben uns ja ausgetauscht drüber. Aber wo ich ihn dann mit noch mal vielleicht mit einem überrasche, wo er sagt, noch nie gehört.
Ja, noch nie gehört habe ich von dem Film tatsächlich noch. Nee, habe ich von dem Film nicht. Sondern der hat mir schon mal vor 15 Jahren jemand empfohlen, dass ich der Gastro-Szene sehr gut auskennt. Ich weiß, dass ich den auch gesehen habe, aber ich kann mich wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe aber tatsächlich mal das Drehbuch gekauft, im Antiquarisch, ich glaube für 1 Euro oder sowas, weil ich das gefunden habe. Ich kann mich aber auch nicht mehr dran erinnern, was da drin steht. Für mich wird es eine völlig neue Erfahrung, den nochmal zu sehen. Weiß nicht, ob ich mich an irgendwas erinnern werde, aber das finden wir dann beim nächsten Mal raus und ich freue mich über diese Auswahl, Johannes.
Ja, ich bin auch gespannt. Herzlichen Dank wieder für den spannenden Austausch und diese Blickwinkel, die wir da immer nochmal ganz unterschiedlicher Art und Weise draufwerfen. Bis zum nächsten Mal, sage ich Daniel. Ciao.
Ciao Johannes, ich freue mich.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!